Ja, was eine Woche, kann man quasi sagen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klappengeflüster. Jede Menge Themen, mehr oder weniger überraschend für uns. Wir haben gedacht, wir gehen vielleicht durchs Hamburg-Spiel mal durch, was schon, glaube ich, auch Gesprächsstoff genug gibt. Und ja, jetzt haben wir noch einen neuen Trikotsponsor, jetzt haben wir noch einen Vorstandsvorsitzenden weniger. ja, und vielleicht auch noch zwei Spieler weniger. Ja, wird eine lange Folge, oder Julian?
Ja, ich glaube auch. Ich war da so gar nicht drauf eingestellt, beziehungsweise wir waren ja insgesamt nicht drauf eingestellt. Wir haben ja noch in der letzten Folge gesagt, oh, wir gehen auf jeden Fall mit Schalke vorne auf dem Trikot ins erste Spiel. Und das hat sich ja dann doch alles am Donnerstag relativ schnell entwickelt. Und ja, ich glaube, das Spiel gibt auch genug Anlass, um darüber zu sprechen. Da musst natürlich du mir jetzt ein bisschen unter die Arme greifen, weil, wie ich es letzte Woche schon gesagt habe, konnte ich jetzt vom Spiel ehrlicherweise nicht so viel verfolgen, weil ich auf einem runden Geburtstag
war.
Hast du
es gar nicht gesehen oder so auf dem kleinen Bildschirm?
Ich habe auf jeden Fall, sage ich mal, die 10-minütige Zusammenfassung mir jetzt im Nachhinein angeguckt und habe, sage ich mal, es gab jemanden auf dem Geburtstag, der auf seinem Handy das Spiel laufen gehabt hat, und ich bin dann immer mal wieder hingeschlichen und habe ein bisschen was verfolgt. Leider den größten Teil, den ich gesehen habe, waren das 2-2 und 3-2 von Hamburg. Also das war, sag ich mal, gerade die Minuten, wo ich eingeschaltet habe. Das Ergebnis, sag ich mal, relativ live miterfolgt. Nur dann, sag ich mal, der Sprung vom 3-3 aufs 5-3, der kam bei mir ein bisschen plötzlich. Aber ja, so habe ich das Ganze erlebt. Deswegen werde ich dir auf jeden Fall, was das Spiel angeht, heute einige Fragen stellen müssen. Was da so passiert ist. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht erstmal Sinn macht. Wollen wir erst einmal das Spiel besprechen und dann zum Sponsor und auch gleichzeitig dann zum Thema Schröder kommen?
Ja.
Weil das ja irgendwo auch zusammenhängt.
Können wir so machen. Ja, ich muss das Spiel mehr oder weniger aus meinem Gedächtnis nochmal erzählen. Ich habe mir die Zusammenfassung danach nicht nochmal angeguckt. Nach Niederlagen mache ich das immer nicht ganz so gerne. Aber so jetzt mit ein, zwei Tagen Abstand kann man schon sagen, das war ein geiles Fußballspiel.
Ja, also ey, ich glaube, ich habe da auch möglicherweise, sag ich mal, als neutraler Beobachter vielleicht das geilste Spiel der Saison schon irgendwie verpasst. Also ich meine, klar, als Schalke-Fan, wenn du 5-3 verlierst, ist da nicht das geilste Spiel der Saison. Aber da war ja irgendwie so viel Action drin, so viele Tore. Im Prinzip muss man sagen, hatten wir ja auch mit unserer Prognose, dass Hamburg vielleicht doch leicht favorisiert ist, irgendwo recht. Ich meine, man sieht ja auch bei uns beim Tischspiel, glaube ich, haben deutlich mehr Leute auf Schalke getippt. Vielleicht auch mit der Fanbrille. Hier vielleicht auch noch der Verweis darauf, ne, wir haben ein Tippspiel, ist auch wieder unten in der Podcast-Folge verlinkt. Über 100 Leute nehmen schon teil. Ich glaube, bisher können wir uns beide zumindest unter den Top 20 halten nach dem ersten Spieltag. Ich hoffe, das bleibt so, aber die einen oder anderen sind ja vorne schon so ein bisschen vorwegmarschiert. Aber ich meine, das kann ich ja alles noch sehr schnell ändern, dafür haben wir so viele Spieltage. Aber ich habe dich jetzt gerade unterbrochen, du warst gerade dabei, vom Spiel zu schwärmen, beziehungsweise wahrscheinlich aus Schalker Sicht eher weniger, ne?
Ja, natürlich, aus Schalker Sicht war es mit Sicherheit ein frustrierendes Spiel, gerade auch irgendwie am Freitagabend, weil man hatte das Gefühl, trotz Hamburger Überlegenheit, und sie haben am Ende auch verdient gewonnen, aber war in diesem Spiel mehr drin, und deswegen war man da irgendwo frustriert und ein bisschen wütend. Aber man muss sagen, das war trotzdem ein geiler Fußballspiel und ein geiles Fußballabend, wo alles dabei war. 5-3 sagte im Prinzip alles. Da hat, glaube ich, bei beiden hat was gestimmt, aber es hat auch vieles nicht gestimmt. Sonst kriegt man nicht 5 oder sonst kriegt man auch nicht 3 Gegentore. Ja, ich würde dann mal reingehen ins Spiel. Aber wir können ja erstmal auf die Aufstellung schauen.
Wollte ich gerade sagen, auch da gab es ja, sag ich mal, mindestens mal 2 Überraschungen, würde ich sagen, oder?
Ja, also Uedraogo hat gespielt. Wir haben das ja schon diskutiert. Wir haben beide nicht damit gerechnet, dass er spielt. Ich habe gesagt, auch wirf ihn doch mal, gib ihm mal die Chance. Man muss sagen, die Chance hat er genutzt. Ich glaube, wir haben da seit langem mal wieder ein richtiges Juwel bei uns spielen. Also der kann schon wirklich mit dem Ball umgehen. Gleichzeitig auch dieser der Körper ist für 17 Jahre leider glaube ich nicht, dass wir den noch so lange in unserem Trikot sehen dürfen, wenn er weiter so macht. Ja, und die zweite Überraschung, also eine Überraschung, auch diese hatten wir ja schon diskutiert, war dann in der Innenverteidigung. Und zwar hat wirklich auch Cissé noch die Chance bekommen. Also hat Ouedraogo und Cissé gebracht, beide dann mit ihren Pflichtspieldebüts für Schalke. Während das eine Debüt geglückt ist, das andere, glaube ich, im Nachhinein ein bisschen in die Hose gegangen.
Kommen wir ja wahrscheinlich dann im Spiel gleich nochmal genauer drauf. Aber ich muss sagen, als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich mir, ui.
Mutig, ne?
Der traut sich was. Ja. Also da habe ich dann auch noch mehr Bock bekommen und war noch ein bisschen trauriger, dass ich das Spiel so gar nicht verfolgen kann, weil das waren ja schon, sag ich mal, zwei riskantere Entscheidungen. Ich meine, man hat dann ja auch, glaube ich, im Spiel gesehen, sage ich mal, dass dann auch in beide Richtungen ausschlagen kann, wenn man so ein gewisses Risiko geht. Ich glaube, denk mal, Baumgartl kam dann auch einfach zu spät.
War ja nicht mal im Kader.
Und, genau, und ja, Matriciani wäre möglicherweise die safere Variante gewesen, aber Cissé hat sich ja doch irgendwo empfohlen. Und ja, auf jeden Fall höheres Risiko.
Fand ich aber gut, finde ich generell mal wieder erfrischend. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren junge Spieler bei uns weniger Chancen bekommen haben und jetzt direkt im ersten Spiel in Hamburg zwei junge Spieler reinzubringen, fand ich erstmal wieder erfrischend und fand ich gut. Klar, im Nachhinein hat jetzt nicht beides funktioniert. Ja, aber einfach diesen Mut mal wieder auf junge Spieler zu setzen, der hat mir gefallen und ich fand die Aufstellung auch interessant, hat mir Lust, noch mehr Lust aufs Spiel gemacht, ne? Also man war ja schon die ganze Zeit heiß die Woche und diese mutige Aufstellung wollte ich dann auch so ein bisschen auf dem Platz sehen, dass man da auch dann diesen Mut zeigt. Es hat die ersten Minuten nicht so geklappt. Hamburg, glaube ich, kommt wesentlich besser ins Spiel, hat schon die ersten guten Chancen. Da muss man dann auch sagen, hält Müller uns schon im Spiel.
Ich glaube, die ganze Partie sogar. Ich glaube, ich erinnere mich, ich meine, du hast mir, glaube ich, um die 30. Minute herum hast du mir geschrieben, ui, den Müller haben wir in den letzten Folgen ein bisschen zu kritisch gesehen. Da wusste ich schon irgendwo, was Sache ist. Und auch, sage ich mal, die Minuten, die ich gesehen habe, plus, sage ich mal, jetzt auch die Zusammenfassung, aber auch die Rede, sage ich mal, nach der ersten Halbzeit davon, Schalke zwei Torschüsse, sehr effizient. Und Hamburg habe ich da direkt, sage ich mal, 3, 4, 5 Abschlüsse gesehen, die teilweise dann ein Pfostenschuss waren, beziehungsweise die Müller auch sensationell gehalten hatten.
Ja, also da war alles da, genau. Du sagst es, den Pfostenschuss, der da mit 1000 km/h auf ihn geschossen kommt, den er da noch gerade eben parieren konnte und an den Pfosten lenken konnte. Da war da eine überragende Fußabwehr, war mit dabei. Dann weiß ich gar nicht, vielleicht haben sie das in der Zusammenfassung nicht gezeigt. Da stand einer auf einmal ganz alleine vom Tor, wo der wirklich noch die Hand hochkriegt. Das war dann abseits, ganz knapp. Deswegen könnten sie es vielleicht in der Zusammenfassung nicht gezeigt haben. Aber das war schon wirklich eine Manuel Neuer Gedächtnisleistung, die er da gemacht hat, die er da gezeigt hat. Das hat mich wirklich umgehauen, habe ich so nicht erwartet. Das war nach den Testspielen, fand ich jetzt auch nicht zu erwarten. Aber wenn, es war auch wirklich nicht, dass er wirklich diese Abspielfehler hatte. Zumindest erinnere ich mich nicht, dass ich mich mal darüber aufgeregt hätte. Aber wenn der weiter so hält, dann muss man echt sagen, ist Ralf Fährmann wirklich einer der Menschen, die wirklich mit am meisten Pech haben, weil dann muss er sich wieder hinten auf die 2 anstellen. Muss man gar nicht diskutieren, weil so einen kannst du nicht auf die Bank setzen, wenn er natürlich diese Leistung in den nächsten Spielen bestätigen kann. Der hat uns dann wirklich im Spiel gehalten.
Ja, und irgendwo muss man sagen, ja auch wirklich bitter, so wie ich es jetzt raushöre, Müller sicherlich der beste Schalker an diesem Abend, wenn der Torwart der beste Spieler ist, du aber trotzdem 5 Tore kassierst, dann spricht das ja schon wirklich für eine desolate Verteidigung.
Ja, also das war auch in den ersten Minuten zu gesehen. Das war hat so ein bisschen an das Twente-Spiel erinnert, das hast du ja gesehen. Ja. Hamburg, natürlich ist das eine spielstarke Mannschaft, das wissen wir. Aber das war defensiv desolat, das war auch von allen Vieren. Ich will jetzt auch nicht auf CC draufkloppen, aber du hast schon gesehen, dass das Stellungsspiel da wirklich vogelwild war, auch von ihm. Das muss man, kann man jetzt nicht schönreden. Ich trete da jetzt nicht weiter drauf ein, weil ich glaube, der hat jetzt echt genug abbekommen in den letzten Tagen. Ich habe ja auch Social Media am Freitag auch, war auch ein bisschen sauer. Aber ja, die anderen waren jetzt wirklich auch nicht besser. Also Brunner wirklich mit nicht seinem besten Spiel, muss man auch festhalten. Uwe Jahn, die defensiven Schwächen kennen wir. Auch Kaminski, da hat man natürlich gegen die Hamburger Mannschaft das Tempodefizit gesehen. Schallenberg musste öfter, er konnte nicht so auf der 6 stehen, weil Cissé nicht so das Stellungsspiel hatte, dann musste er in die Innenverteidigung, konnte dann nicht richtig auf der 6 helfen. Da war schon wirklich so viel.
War es dann vielleicht, sag ich mal, irgendwo auch mit Oyadrogo und Rexler zu offensiv, sag ich mal, auf der 8? Weil ich sag mal, diese Lücken, man hat es ja gegen Twente auch schon gesehen, dass Schallenberg sich teilweise sehr, sehr tief fallen musste. Damals war es noch mit Latza und dass davor einfach riesige Räume waren. War das jetzt im Hamburg-Spiel wieder genauso oder wie würdest du es bewerten? Weil zum Beispiel Schallenberg, habe ich zumindest das, was ich jetzt gelesen habe, sehr gute Zweikampfswerte. Die Zweikämpfe, die gekommen ist, hat er, sage ich mal, viele gewonnen, aber trotzdem sind ja so viele Angriffe auf die letzten 4 zugerollt oder dann mit ihm 5. Hat vorne das Pressing nicht funktioniert. Ich meine, ich denke jetzt mal, zumindest das, was ich gesehen habe, haben wir ja wieder zumindest versucht, über den ganzen Platz 1-1 Duelle da zu suchen und zu finden und auch so verteidigt, wie wir es ja dann auch irgendwo in der ersten Liga schon gemacht haben. War das jetzt vielleicht, sag ich mal, auch so ein bisschen das Problem, dass diese Verteidigung zumindest an dem Tag nicht funktioniert hat? Oder wie siehst du das?
Ja, also die Verteidigung hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Wie gesagt, das Stellungsspiel war bei allen irgendwie vogelwild. Ne? Und dann Schallenberg, du hast recht, der hat ein gutes Spiel gemacht. Ich hätte dich gleich auch noch erwähnt, wenn wir über positive Dinge sprechen. Der hat wirklich viele Bälle erobert, viele Zweikämpfe auch gewonnen. Eine deutliche Steigerung zu den Testspielen. Aber ich fand, er musste halt zu oft auch auf Positionen gehen, wo er eigentlich nicht für verantwortlich war, um halt irgendwelche Löcher da noch zu stopfen. Dadurch entsteht natürlich ein Loch auf der 6, ganz klar, wenn du nur einen Sechser da stehen hast, klar. In diesem Spiel hat es nicht funktioniert. Ich glaube, das kann aber funktionieren, mit ja vielleicht mehr Eingespieltheit, aber auch ich weiß nicht, vielleicht hat Baumgartel strahlt vielleicht noch mal ein bisschen mehr Sicherheit aus in den nächsten Spielen, aber ich finde jetzt nicht, dass Uedraogo und Drexler dann wirklich zu offensiv waren. Vielleicht wäre die Wahl nächste Mal entweder Drexler oder Uedraogo und dann Seguin oder Tempelmann daneben vielleicht noch sinnvoller, weil die dann doch noch vielleicht mehr Box-to-Box, also mehr hinten als auch vorne agieren. Wird dann wahrscheinlich auch so kommen. Ich glaube, Seguin.
Wobei, war Tempelmann überhaupt im Kader?
Nee, Tempelmann war nicht, oder? Im Kader, aber auch da hat Reis, ja, glaube ich, schon angedeutet, dass es für nächste Woche dann reicht. Ich glaube, Baumgartel und er hatten noch Rückstand und sollten dann das Wochenende auf Schalke weiter trainieren, damit sie dann für den nächsten Kader bereitstehen. Ja. Ich denke dann, das wird Idrissi, wird dann quasi durch Tempelmann ausgetauscht. Und Baumgartel, ja, Cissé ist gesperrt, dann wird er natürlich für Cissé dann einfach 1-1 reinkommen. Und ich denke, dann wird's ja so sein, dass ein defensiverer Achter reinkommt anstelle der beiden. Aber ob es jetzt wirklich daran gelegen hat, dass beide gespielt haben, ich glaube, da muss man die ganze Viererkette auch so ein bisschen in die Verantwortung ziehen. Da hat wirklich vieles nicht gestimmt. Und dann musste Schallenberg halt öfter Löcher stopfen, die er eigentlich nicht stopfen muss. Und dadurch wurde meiner Meinung nach zu viel Platz frei für die Hamburger, aber jetzt nicht wirklich wegen Uldraogo oder Drexler. Weil beide ja auch Spieler sind, klar, die haben ihre Stärken weiter vorne, aber ich finde, dass auch beide sich jetzt nicht zu schade sind, um auch mal nach hinten zu gehen. Na, das muss man auch sagen.
Ja, ja. Sag ich mal jetzt bezogen auf die Defensivreihe, ich meine, die Hamburger zum Beispiel waren ja auch da hinten, sag ich mal, ersatzgeschwächt, beziehungsweise mussten dort, sag ich mal, vieles ändern. Vielleicht dadurch auch die 3 Gegentore irgendwo, können Sie es, sag ich mal, so noch erklären. Bei uns muss man ja schon sagen, bis auf Cissé sind das ja wahrscheinlich mit Brunner, Kaminski und Ovian 3 Spieler, die jetzt zumindest die nächsten Wochen, falls auf dem Transfermarkt jetzt nichts mehr Großartiges passieren wird, irgendwo auch zumindest 3 der 4 gesetzten Verteidiger sein werden. Glaubst du, da muss jetzt, sag ich mal, noch was getan werden, auf dem Transfermarkt? Also, 5 Tore sind ja jetzt schon ein Brocken, klar, man kann vielleicht ein bisschen was auch durch Cissé erklären, aber glaubst du, sag ich mal, jetzt einfach eine Hereinnahme von Baumgartl, wird da die Probleme lösen oder scheint doch größer zu sein? Ich meine, es kann ja auch wirklich gut sein, ne? so ein Brunner oder so kann ja auch mal einen schlechten Tag erwischt haben. Ne?
Ja, war mit Sicherheit auch so, war nicht wirklich Brunners bester Tag. Ja, eine bessere Antwort kann ich dir wahrscheinlich dann im nächsten Spiel darauf geben. Dann werden wir sehen, wie Baumgartl, Uwe-Jan Kaminski und Brunner zusammen performen, ob das wirklich so viel Impact hat. Man muss sagen, Cissé hat wirklich, ich weiß auch nicht, wo das Problem ist, ob das vielleicht so ein bisschen, dass er noch dieses Mann-zu-Mann-Ding noch nicht so ganz begriffen hat, weil er ist ja Innenverteidiger, er ist ja gelernter Innenverteidiger. Dass das Stellungsspiel so falsch ist, kann ich mir eigentlich nicht erklären. Deswegen, ob es da vielleicht dieses Mann-zu-Mann-Ding ist, was, da gibt's ja auch irgendwie Sprachbarrieren, weiß ich nicht. Ich glaube, Reis ist wahrscheinlich nicht der allerbeste im Englisch, könnte ich mir vorstellen. Und Cissé, ich glaube, das Deutsch sitzt da noch nicht so ganz so. Dass da irgendwie dieses Mann-zu-Mann-System, dass er vielleicht zu sehr mannorientiert ist, dass er dann, wenn der eine Mann dann links bleibt, dass er dann vielleicht auch eher am Mann bleibt, anstatt reinzuschieben und zu übergeben, dass die Kommunikation da noch nicht so stimmt, aber das war wirklich sehr, sehr auffällig und das hat man ja auch schon gegen Twente irgendwo gesehen, dass er mit dem Stellungsspiel noch ordentlich Probleme hat und das war gegen Hamburg genauso. Innenverteidigung ist jetzt auch nicht die beste Position, wo man wirklich Unsicherheit ausstrahlen kann, weil das überträgt dann auch gerne mal auf andere. Wir werden es am nächsten Spiel sehen, ob es besser klappt oder nicht. Kann ich jetzt noch keine Prognose geben. Dafür habe ich auch Baumgartl, um ehrlich zu sein. Ich habe ihn nicht gesehen bei uns in der Viererkette in den Testspielen, weil er halt nicht da war.
Klar, logisch.
Deswegen ist es da ein bisschen schwer zu beurteilen. Aber da hat in der Viererkette in dieser Partie auf jeden Fall einiges nicht gestimmt und da muss dran gearbeitet werden, ja.
Trotzdem muss man ja sagen, obwohl wir dann ja den frühen Rückstand dann, glaube ich, in der 16. Minute, ich glaube, das war um die 16. Minute rum, kassiert haben, haben wir es ja dann doch noch geschafft, wenn vielleicht auch etwas glücklich, der dann den Ausgleichstreffer zu erzielen. Plus dann ja auch noch dann in Führung zu gehen vor der Halbzeit. Du hast es am Anfang ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass die vor allem die Anfangsminuten nicht gefallen haben. Kann ich daraus deuten, dass es dann, sage ich mal, sozusagen in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit auch wirklich besser geworden ist? Also, sag ich mal, diese beiden Tore, die gefallen sind, waren ja womöglich vielleicht auch nur die einzigen beiden Torschüsse, aber hat Schalke sich dann trotzdem besser angestellt?
Ich fand schon, ja. Das ist klar, Hamburg hatte immer noch ihre Möglichkeiten, aber jetzt vielleicht nicht mehr in der Fülle und auch nicht in der Klarheit wie in der ersten, weiß nicht, 25 Minuten. Wir hatten jetzt auch, man muss sagen, das Ausgleich und Führungstreffer haben sich jetzt nicht unbedingt angedeutet, muss man so sagen. Aber ja, man hat sich ein bisschen gefangen, man wurde ein bisschen sicherer, fand ich schon. Man hatte auch mehr Aktionen nach vorne, weil die waren wirklich in der ersten bis zum Gegentor wirklich eigentlich rar gesät. Das war wirklich ein Offensivfeuerwerk von Hamburg nur. wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Wie gesagt, Zusammenfassung habe ich mir jetzt nicht mehr so angeguckt, aber ich kann mich nicht an Torchancen erinnern am Anfang bei uns. Ich kann mich jetzt auch neben dem Tor nicht an die Riesenchancen erinnern.
Es wurde auch gesagt, dass es, glaube ich, die einzigen beiden Torschüsse von Schalke waren, die wohl abgefeuert worden sind. Ja. Natürlich muss man sagen, auch da wieder eine saugeile Geschichte für Asan, der, sag ich mal, nicht nur sein erstes Pflichtspiel macht, sondern gleich dann auch noch den Treffer zum 1-1. Ich glaube, Tirole legt ihn dann sehr gut ab, aber er macht's auch gut, ne? Wie er den Ball, sag ich mal, mitnimmt, verarbeitet und dann auch abschließt, eiskalt. Unterstreicht er, sag ich mal, auch eigentlich genau das, was du sagst, dass wir, glaube ich, von ihm noch einige sehen werden und hoffentlich auch noch über einen möglichst langen Zeitraum. Ne?
Ja, also ich muss jetzt auch sagen, er war jetzt am zweiten Tor jetzt auch nicht ganz unbeteiligt. Auch da hat er noch seine Füße im Spiel gehabt. Das 1-1 macht er dann natürlich überragend. Ne? Also die Bewegung ist ganz stark, so fast Musiala-esk. und dann der Abschluss gegen die Laufrichtung des Torwarts. Überragendes Tor, geile Geschichte. Das kann man jetzt aber auch nicht jede Woche von ihm erwarten. Ne? Also wirklich 17. Ne? Talent ist da, sehen wir, wissen wir alle. Dass er das jede Woche so abrufen kann, das kann man nicht erwarten, muss man sagen. Aber das war auf jeden Fall ein Ausrufezeichen.
Ja, absolut. Und dann wird Uwe dann mit dem 2-1 vor der Halbzeit, hat mir eigentlich dann Hoffnung gemacht, dass es irgendwo besser wird. Zumindest bei den Anfang der zweiten Halbzeit habe ich dann auch sehen können. Also da kann ich jetzt auch mehr mitreden. Stand ich dann auch neben dem Grill und logischerweise.
Boah, habt ihr gegrillt?
Genau, es wurde gegrillt und ich habe dann, sag ich mal, ein bisschen verharrt und konnte dann auch einen Blick aufs Handy erhaschen. Und habe dann, sage ich mal, ja, bis zum 3-2 von Hamburg dann alles sehen können. Was natürlich aus Schalker Sicht doch irgendwo bittere Minuten waren. Also ich hatte schon das Gefühl, dass der Schalke eigentlich ganz gut im Spiel war, dass es ein offener Schlagabtausch war.
Ich auch das dann ja auch 3-1 mit einem Abseits.
Wollte ich gerade sagen. Genau, dieses sehr knappe Abseits von Tirode, wo ich mir schon gedacht habe, boah, auch da wieder, ne, das ist typisch Tirode. Also muss man sagen, Mohr mit einem sehr, sehr, sehr guten Ball und Tirode schafft es dann aus. Da waren wir schon 16, 18 Meter, ohne den Ball anzunehmen, versenkt er ihn. Das wäre natürlich irgendwo, ich weiß nicht, ob es jetzt zwingend der Knockout gewesen wäre für Hamburg, aber es wäre ein 3-1 gewesen, glaube ich, auf dem man sich nicht hätte ausruhen können, aber was, glaube ich, schon die Hamburger irgendwo zurückgeworfen hätte. Im Gegenzug, mehr oder weniger, verursachst du dann, glaube ich, einen sehr dummen Elfmeter. Das muss man so sagen. Klar, wird auch schon vorher schlecht verteidigt, aber also ich weiß gar nicht, ob Cissé überhaupt faulen muss, weil ich glaube, Glatzel, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt an den Ball gekommen wäre. Die Leute sehen es nicht, du schüttelst gerade den Kopf, ich bin eigentlich auch deiner Meinung. Es ist unnötig und vor allem dann auch irgendwo, ja, einfach ein ungestümes Foul. Also, sag ich mal, da sieht man dann, glaube ich, auch die fehlende Abgeklärtheit. Sag ich mal, er muss gar nicht zugreifen und ihn ziehen. Und Glatzel nimmt es dann auch dankend an. Und dann kommen, sag ich mal, so ein bisschen die bitteren Schalker Minuten. Der Elber wird verwandelt. Und dann finde ich, sag ich mal, das, was wirklich gar nicht geht.
Nach eigener Ecke.
Dass es 2-2 steht auswärts im Topspiel und die lässt sich nach eigener Ecke da so auskontern. Also ich finde, das muss wirklich aufgearbeitet werden. Also das ist, finde ich, ein absolutes No-Go. Ja. Also das kannst du, sag ich mal, auch in keiner Welt erklären. Das geht einfach nicht, oder?
Nee. Also habe ich mich auch drauf über aufgeregt. Also nach eigener Ecke, und dann wirklich auch innerhalb von 5 Minuten das Spiel dann gegen dich zu kippen durch zweimal wirklich eigene Blödheit, fand ich wirklich, hat mich sauer gemacht. Und ne, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, Hamburg mit Sicherheit über 90 Minuten dann der verdiente Sieger, aber es war mehr drin, das muss man einfach sagen. Wenn du dich 90 Minuten mal defensiv ein bisschen konzentriert hast, nach eigener Ecke ein Gegentor noch zu kassieren, dann der Elfmeter, der war wirklich vermeidbar. Deswegen war einfach mehr drin und deswegen war ich auch wirklich ein bisschen angefressen Freitag. Das, genau, geht gar nicht nach eigener Ecke. So gar keine Absicherung zu haben. Die waren ja wirklich 4 gegen 2. Ne? Also ja. Das war Wahnsinn.
Ja, absolut. Ich glaube, du sagst es. Ich glaube, wenn man sich das komplette Spiel anguckt, auch die Chancen, die Expected Goals, ist, glaube ich, der Sieg für Hamburg vollkommen verdient. Aber wenn du, sag ich mal, schon auswärts 2-1 führst, und dein Torwart, sag ich mal, wahrscheinlich in die Kicker-Elf des Tages gewählt wird oder sag ich mal, eins seiner besten Spiele macht und du führst 2-1, ist dir dann halt durch solche individuellen Fehler selbst zu verbocken. Ich glaube, das ist einfach, wie das Bild drin, das ist, glaube ich, auch genau ja, das, was du gerade gemeint hast. Das muss einfach nicht sein und es wird dann ja auch noch schlimmer, indem du dir dann, vorher kommt noch der Anschlusstreffer, den Wolf habe ich ja schon fast übersprungen, da ein sehr wichtiger Ballgewinn und Schallenberg dann auch ein super Pass und Tirole, sag ich mal, so eiskalt, wie wir ihn kennen, wieder in Zweitliga-Manier, wie wir ihn vor 2 Jahren hatten. Ne? Also der scheint nicht aufzuhören und ich glaube, da werden noch einige Buden purzeln. Ich meine, wo ich eigentlich hin wollte, ist dann, sag ich mal, zum Platzverweis, der dann ja irgendwo dann, sag ich mal, der nächste individuelle Fehler ist. Ich meine, ich glaube, es ist, glaube ich, schon, so wie ich es jetzt gesehen habe, eine relativ, was heißt, harte Entscheidung. Aber auch da wieder, glaube ich, stellt sich Cissé ja wieder etwas stümpelhaft an und bietet irgendwo die gelb-rote Karte an, oder?
Ich bin ganz ehrlich, ich habe die Szene nicht mehr im Kopf. Wie es gerade vielleicht mit Puzzleteilen zusammenbauen kann, war, dass der Ball dann so gespielt worden ist, dass wenn Cissé, glaube ich, er war fast letzter Mann oder so und der Hamburger wäre durch gewesen, genau. Irgendwie so war das, ne?
Genau, ich glaube auch, dass das Problem ist, wenn, sag ich mal, die Szene irgendwo im Mittelfeld passiert wäre und, sag ich mal, hinter Cissé wären noch deutlich mehr Spieler gekommen, glaube ich. Ich meine, es war jetzt kein brutales Foul, es war jetzt auch wie ich eher so ein Kreuzen, der Hamburger fädelt irgendwo auch ein, aber wäre zumindest in der Situation auf jeden Fall durch gewesen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es die gelb-rote Karte rechtfertigt, aber ja, dadurch kann man es, glaube ich, dann zumindest als harte Entscheidung begründen. Und Cissé bietet es halt irgendwo auch wieder an. Und der Hamburger, muss man sagen, nimmt es dann halt auch dankend an. Und das ist dann irgendwo sehr, sehr bitter. Tut mir auch wirklich sehr, sehr leid für Cissé, dass, sag ich mal, das jetzt sein Einstand war. Tut mir auch sehr leid, glaube ich, er hat da sehr viele Kommentare, sehr viele Hasskommentare erhalten. Auch sehr unschön. Ich glaube, es geht ja nicht darum, sage ich mal, dass man keine Kritik äußern darf, aber ich glaube, die Art und Weise, wie man es tut, da haben dann vielleicht an dem Abend dann auch einige
ganz klar, also da gab es irgendwo rassistische Äußerungen, weiß ich nicht, irgendwie auf Social Media oder was weiß ich nicht, irgendwelche Affen-Smiles, ich habe die auch gesehen. Das sind dann anonyme Internet-Arschlöcher und auf jeden Fall keine Schalker und auch auf jeden Fall keine Fans, erst recht nicht. Also
das geht halt gar nicht. Und ich meine, ich finde, was man halt immer sagen muss, auf der einen Seite, viele fordern immer, setzt doch, sag ich mal, auf die knappen Spiele, setzt auf junge Spieler. Das wurde jetzt in dem Spiel getan. Ich glaube, man hat es jetzt bei beiden auch gesehen, es kann gut gehen, es kann aber eben auch schief gehen. Und dann, du kannst nicht, sag ich mal, immer junge Spieler fordern und wenn es dann schief geht, irgendwie auf die Spieler draufhauen, sondern...
Oder aber ganz ehrlich, und ich habe ja auch viele dann gelesen, ich glaube, der Post von... Schalke, wo Cissé dann gelb-rot bekommen hat, das dann alles auf Thomas Reis abzuwälzen, ist auch Quatsch, weil ich in der ganzen Woche gesehen habe, lass Asan spielen, lass Cissé spielen auf Twitter oder was weiß ich nicht. Es hat jeder die Leute auch gefordert und Thomas Reis hat auch denen vertraut oder beziehungsweise mal Mut bewiesen und es ist halt gescheitert. Ja, ist jetzt Thomas Reis ein schlechter Trainer dadurch? Nein, also ist mir dann auch zu viel. Das ist dann irgendwie eine Mischung aus beidem. Ja, man hätte sagen können, er hätte ihn vielleicht runternehmen müssen, weil er Unsicherheit ausgestrahlt hat und dann der Elfmeter ja auch jetzt nicht noch irgendwie Selbstbewusstsein ihm gibt. Aber weiß ich, wenn du ihn dann zu früh runternimmst, dann heißt es auch wieder, den hast du jetzt bestraft und das geht ja mal gar nicht mit so einem jungen Spieler, den sowas machen. Also ein schmaler Grat, wo du einfach es niemandem richtig machen kannst und es ist jetzt einfach mal schief gegangen. Wir haben noch 33 Spieltage vor uns und ich war am Abend auch halt sauer auf CC, aber mein Gott, jetzt der Junge ist 22. Jetzt ist auch mal wieder gut.
Sein erstes Profi-Pflichtspiel, genau. Das muss man auch ganz klar sagen. Und sicherlich, glaube ich, nachher ist man immer schlauer. Ich glaube, wenn Reis heute die Entscheidung treffen würde, dann hätte er ihn spätestens nach dem Elfer, nach der gelben Karte wahrscheinlich auch runtergenommen. Ja. Ist nicht geschehen. Ich glaube, dafür wird er sich selbst am meisten ärgern. Und wie gesagt, wenn du auf junge Spieler setzt, dann kann sowas immer passieren. Und das ist auch damals in der Vergangenheit, ich erinnere mich da jetzt an Martip, ich erinnere mich da auch damals an Schmitz und Moritz, an deren ersten Spiele, halt noch damals unter Magath, da sind auch ein, zwei Fehler damals passiert. Es ist natürlich immer doof, wenn solche Fehler dann...
Ich habe unter Magath gespielt.
Nein, kennst du nicht mehr den Moritz damals? Der war dann auch...
Natürlich. Ne? Bei Lautern, bei Hamburg war er auch.
Genau.
War mal kurz davor, ein Trikot von ihm zu machen, einfach nur, damit da Moritz steht Moritz und einen Sinn ergibt.
Ja. Nee, aber halt auch, was ich sagen wollte, auch solche Spieler haben, sag ich mal, Fehler gemacht. Oder auch Matriciani, wenn wir uns daran erinnern. Es ist nicht immer bitter, wenn dann solche Fehler dazu führen, dass du dann das Spiel wirklich verlierst, sondern schöner sind, sag ich mal, solche Fehler, wie Fährmann sie in der letzten Saison gemacht hat, dann, glaube ich, gegen Stuttgart, wenn du dann trotzdem 2-1 gewinnst und du einen riesen Patzer hast. Aber das kannst du dir als Spieler halt irgendwo nicht aussuchen. Und vor allem, wie gesagt, wenn du auf junge Spieler setzt, dann musst du irgendwo auch damit rechnen und dann musst du eben auch schlucken. Und den jetzt nach 20 Minuten dann runterzunehmen, ist ja auch
Quatsch.
Einfach Quatsch. Ja.
Also, genau, sehe ich auch so. Also, genau, man muss jetzt bei CC einfach auch mal sagen, jetzt ist auch mal gut, wie gesagt, junger Spieler, Sprachbarriere, weiß ich nicht alles, da ist auch noch, man hat auch mal gelesen, dass er noch nicht so ganz hier angekommen ist, ne? Also, dann muss man da auch mal, jetzt auch mal mit ein Auge zudrücken und Thomas Reis da jetzt alles hier vorzuwerfen, ist meiner Meinung nach auch Quatsch, also, ist jetzt nun mal schiefgelaufen, wie gesagt, ich habe gerade schon mal gesagt, wir sind noch 33 Spieltage vor uns, wo beide es besser machen können. Und ich bin mir sicher, dass sie es werden.
Ja, und wie gesagt, wenn du 5 Tore kassierst, dann lasse ich da, sag ich mal, nicht die ganze Schuld auf einen Verteidiger kommen. Also ja. Ich glaube, dafür waren viele weitere an dem Abend dann auch zu schlecht oder haben im Verbund zu schlecht verteidigt. Ich glaube, damit können wir das Thema auch abhaken. Bitter ist natürlich trotzdem bei mir, ich bin dann fast mit dem Gedanken, sage ich mal, weitergegangen, dass wir dann 3-3 gespielt haben, weil das mit der Nachspielzeit bei uns so nicht ganz angekommen ist. Dann gab es ein paar Probleme, beziehungsweise ich konnte das Ende, sage ich mal, nicht mehr richtig sehen. Und habe dann irgendwann aufs Handy geguckt, da war schon Spielschluss und dann stand es 5-3. Das war für mich dann natürlich auch ein bitteres Erlebnis, aber ich denke mal, für dich, der das dann live miterleben musste, umso bitterer. Ne? Beide Tore in der Nachspielzeit. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt hatte man dann, denke ich jetzt mal, schon auch das Gefühl, dass man das 3-3 irgendwie über die Zeit retten kann, oder?
Ja, also genau. Ich glaube, Hamburg hatte dann einmal noch ein Abseitstor mit Glatzel. Das wäre dann schon das 4-3 etwas eher gewesen. Also
plus, glaube ich, auch noch einen weiteren sehr guten Pfostenschuss, wo auch Müller, glaube ich, nicht mehr rangekommen wäre.
Ja, genau, von Muheim war es, glaube ich. Aber auf der anderen Seite hast du auch mit Lassme nochmal ein ganz, ganz dickes Ding. Also der wirklich alleine aufs Tor zu läuft. Ne, der Winkel ist nicht ganz einfach. Also wirklich keine hundertprozentig, aber ne, mit bisschen Glück kann die auch mal ins Tor gehen und dann steht es da 4-3. Im Endeffekt muss man sagen, wenn jemand ein Tor schießt, dann war es wahrscheinlich Hamburg. Aber wenn du es wenn du 30 Minuten Unterzahl hinbekommst zur 90. Minute, dann hoffst du dann natürlich dann am Ende, dass du wenigstens noch dieses 3-3 mitnehmen kannst. Dass das dann nicht geklappt hat, ist ärgerlich. Wie gesagt, ich weiß, wie das Tor gefallen ist, aber ich weiß nicht mehr ganz, wie es zustande gekommen ist, ob da jetzt auch irgendwelche Fehler waren oder das weiß ich nicht. Ist natürlich mit einem Mann weniger immer ein bisschen schwieriger noch. Am Ende verlierst du halt das Ding, das 5-3 brauchen wir gar nicht analysieren, ne, ist eine Ecke und dann Dompe ist einfach schnell genug, schneller als Müller und dann steht's 5-3, ist dann mehr oder weniger egal. Aber ja, ein bitterer Abend, aber trotzdem war es jetzt kein Abend, der mir die Lust auf die Saison verdorben hat. Ich meine, es gab auch wirklich positive Dinge, wie du mitnehmen konntest. Du hast mit Müller jemanden, der positiv überrascht hat, mit Assan jemanden, der gezeigt hat, ey, mit mir kann man die Saison rechnen. Terodde ist wieder da. Uwe Jahn trifft, vielleicht gibt ihm das Selbstvertrauen wieder und kann an seine Leistung anknüpfen. Also es war jetzt nicht alles schlecht und ich habe trotzdem mega Bock auf Lautern.
Ja. Nee, gebe ich dir recht. Ich meine, das 5-3 am Ende hilft ja nur mir noch ein bisschen, sag ich mal, im Tippspiel.
Ja.
Du hast ja 2-1 Hamburg getippt, ich 3-1 Hamburg. Das heißt, da kriege ich dann so gesehen ein Pünktchen mehr und kann schon mal da in Führung gehen. Aber klar, am Ende, du musst ja auch alles nach vorne schmeißen, ne? Von daher glaube ich, übers 5-3 redet keiner und übers 4-3, ich habe es vorhin noch mal einmal angesehen, aber ist auch nicht mehr perfekt im Kopf. Auch da, sage ich mal, nicht perfekt verteidigt, aber auch da habe ich auch ein bisschen Pech. Ich glaube, der Pass des Hamburgers, ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt genau war, wird von Schallenberg dann, sage ich mal, noch ein bisschen abgefälscht. Glatzel ist dann schneller als Kaminski. Ist sehr bitter, aber die Saison hat noch 33 weitere Spieltage. Ich glaube, vor dem Spiel wusste auch jeder, dass das gegen Hamburg eine schwierige Partie wird. Das ist eine eingespielte Truppe, das ist eine Truppe, die auf jeden Fall um den Aufstieg mitspielt. Wir beide, glaube ich, haben sie auch unter den Top 3 getippt.
Stimmt, können wir auch am Ende der Folge nochmal durchanalysieren. Wir können ja unsere Bonustipps jetzt nennen. Am Ende der Folge auch nochmal machen.
Können wir offenlegen. Und man sieht ja auch viele weitere im Tippspiel, haben ja Hamburg, sage ich mal, auch ganz oben auf der Liste. Also, man muss damit leben.
Ja.
So. Und ich glaube, man weiß, glaube ich, wo es momentan die Schwäche liegt. Wenn du 5 Tore kassierst, dann weißt du, wo sie liegt. Ich meine, es wird eh eine Änderung geben durch, ich denke mal, Baumgartl, der nächste Woche dann auch von Anfang an spielen wird gegen Lautern. Und ich freue mich sehr jetzt aufs Lautern-Spiel. Ich bin selbst auch im Stadion, kann das
ich auch.
Erleben.
Du auch? Ich habe ursprünglich keine Karte gekriegt. Ich hatte für die 7 anderen Spiele, ich glaube, es sind 8 Heimspiele, glaube ich, ne? 7 andere Spiele hatte ich eine Karte bekommen. Auch Steher alle. Und Lautern mich aber leer ausgegangen. Und dann gab es ja noch diesen Vorverkauf, der irgendwie vor ein paar Tagen angekündigt wurde. Hey, es sind irgendwie doch noch ein paar Tickets für Lautern und für noch ein Spiel übrig. Startet 15 Uhr und ich dachte natürlich, da ist dann eine Südkurve vielleicht noch was frei geworden oder Oberrang gegen gerade, was weiß ich nicht. Ja, und dann gehe ich, und er ist um 15 Uhr gestartet und um 14:58 gucke ich durch Zufall auf hier diese Digitaluhr, die da neben meinem Fernseher steht und denke, oh scheiße, da war doch was, ne? Und dann bin ich da schnell auf die Seite gegangen, hab dann geschafft, mich einzuloggen, da war irgendwie 15:01. Ich bin aber in keine Warteschlange gekommen und es waren wirklich N1 noch frei und dieser Block H in der Nordkurve. Und wo ich in dem Moment, wo ich mit dem Finger auf N1 oder was weiß ich gehen wollte, ne, wurde das ausverkauft und dann bin ich ganz schnell noch nach H gegangen und da habe ich wohl wirklich einer der letzten Stehplätze noch ergattern können. Da habe ich natürlich Riesenglück gehabt, weil ich habe auch gelesen dann auf Social Media, dass da andere in die Warteschlange noch gekommen sind und ich bin sofort auf die Seite gekommen. Also habe ich wirklich wahnsinnig Glück gehabt und habe dann für das Spiel auch noch einen Stehplatz absichern können. Habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, weil das war das Spiel, wo ich auch am meisten Bock drauf hatte eigentlich. Meine Priorität Nummer 1 gewesen beim ersten Vorverkauf, aber leider leer ausgegangen und ich freue mich riesig auf Samstagabend 20:30 gegen Lautern den ersten Heimsieg zu feiern. Also richtig Bock.
Ja, wird geil. Ich glaube, bevor wir so richtig zum Lautern-Spiel kommen, sind jetzt doch noch ein paar Sachen passiert. Glaube ich, die können wir jetzt mal kurz abarbeiten. Thema Sponsoring. Haben wir einen neuen Sponsor mit, neuen alten Sponsor, kann man schon fast sagen, mit Veltins. Kam aus dem Nichts. Kam am Donnerstag auch dann über den Schalke-Admin, über soziale Netzwerke, ganz langsam angeteasert. Da hat der eine oder andere Schalke dann noch mehr geträumt und auch schon vermutet, auch vielleicht...
Hast du auch geträumt ein bisschen, dass da noch irgendwie mehr kommt?
Ich habe jetzt nicht an Draxler gedacht, ne, das muss man schon sagen. Aber ich dachte, vielleicht ja doch irgendwie ein Neuzugang, weil ich glaube, irgendwann war es, glaube ich, Andi Ernst, der so der Erste war, der das geleakt hat. Dann dachte ich, warum wollen die Schalke das jetzt noch irgendwie 2-3 Stunden hinauszögern?
Und haben ja auch immer auf Kommentare irgendwie Anspielungen gemacht, die eher auf einen Neuzugang hindeuten auch noch.
Genau. Aber da haben sich dann im Nachhinein dann, jetzt weiß man es ja besser, sich einfach nur einen Spaß erlaubt. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft, jetzt einen Sponsor zu haben. Einen Sponsor auch vor dem ersten Spiel. Und ich glaube auch mit Veltins ein Sponsor, da sind wir uns auch beide einig, der geil ist. Also gibt einem auch schon jetzt auch mit dem Veltins-Schriftzug auch plus dem Trikot irgendwo richtige Retro-Vibes. Also finde ich, ein Trikot, wo ich mir jetzt wieder überlege, es zu holen. Und glaube ich, als Firma, kann man da Veltins sehr, sehr gut vorne draufstehen haben. Plus man muss sich auch wirklich bei Veltins bedanken, weil, und jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt, ich nehme das schon so wahr, Veltins ist da jetzt für ein Jahr eingesprungen. Also das wird, glaube ich, nichts Langfristiges werden. Die haben schon das Stadion, Die haben das Bier im Stadion. Es macht, glaube ich, eigentlich für die relativ wenig Sinn, sage ich mal, langfristig unser Sponsor auf dem Trikot zu sein. Sondern ich sehe es jetzt eher so wie sehr gute Freunde, die uns da jetzt für ein Jahr die Hand gereicht haben. Plus, ich dachte eigentlich, jetzt, das kann man schon fast mit der anderen Thematik verbinden, ich dachte so ein bisschen, die haben damit vielleicht auch Bernd Schröders Job gerettet, weil er jetzt erstens einen Sponsor hat und zweitens dann auch noch einen Sponsor, der bei den Schalke-Fans so beliebt ist. Naja, jetzt ist heute hier Montagmorgen. Wir wissen jetzt, das hat ihn nicht den Job gerettet, sondern sogar musste jetzt doch dann auch überraschend kurzfristig gehen. Aber ich weiß nicht, bist du jetzt, sag ich mal, so mit dem Sponsoring-Deal zufrieden?
Ich bin ein einfacher Typ, ne? Also schreib mir Feltins auf mein Trikot und ich bin zumindest nicht unglücklich. Also alleine wie das Trikot aussieht, das Heimtrikot ist absolut geil und das werde ich mir in Sicherheit im Laufe der Saison zulegen. Ich finde auch, das schwarze Trikot wird durch den Schriftzug ordentlich aufgewertet und überlege mir das vielleicht auch nochmal zu holen. So Feltins als auf einen Sponsor zu haben, ist geil. Ne? Aber du hast die negativen Punkte, die du sagst, völlig recht. Es ist ein Vertrag für ein Jahr. Es ist wieder nichts Langfristiges. Obwohl das Ziel war, ne, das war auch von Anfang an so kommuniziert worden. Man hat dann irgendwie auch gelesen, ich weiß nicht, welcher Reporter es da wieder war, aber dass man auch die Möglichkeit hatte, ein, zwei Partner an Land zu gewinnen, die wirklich etwas, zumindest mittelfristiger wären, aber vielleicht etwas länger als nur ein Jahr. Die Zahl von 3 Millionen oder 3,5 Millionen, irgendwie sowas war es, glaube ich, bei Feltins, hatte man sich vielleicht als Vorstand, weiß ich nicht, ob man sich da vielleicht noch mehr sogar erhofft hätte, aber ich hatte auch diesen Beigeschmack, das ist so ein bisschen wie Aktionismus auf der Seite Bernd Schröder. Dass das so ein bisschen, er stellt sich ja auch so in dieses Vorstellungsvideo, ne, mit einem breiten Grinsen hin und sagt, hier Feltins, guck mal, wie geil. Da habe ich auch gedacht, boah, ja, da will mir jetzt aber einer zeigen, dass er doch geil ist, obwohl das eigentlich gar nicht ist. Ne? Also hatte ich dann auch schon einen leichten Beigeschmack, hatte ich dann auch, ja.
Ja, ja, ich glaube, man muss sagen, jetzt die 3 Millionen sicherlich weniger als vielleicht Hydrogen möglicherweise ergeben hätte, da haben ja mal 7 Millionen kursiert. Ich glaube, 3 bis 3,5 Millionen.
Ist immer noch Primus in Liga 2, ne?
Genau, also ist immer noch, ich glaube, Hamburg, ich habe hier die Tabelle auf, kann ich mal kurz einmal draufschauen. Hamburg bekommt zumindest anscheinend 3 Millionen. Danach kommt dann auch Fortuna Düsseldorf mit 2,6 und danach Pauli mit 1,8, falls die Zahlen stimmen. Also man ist damit trotzdem Primus in der Liga 2. Mit Liga 1 verglichen, ja, bekommt man ungefähr so ein bisschen das, was halt Augsburg bekommt. Ne? Das sind, sag ich mal, die Gegebenheiten. Ich denke schon, dass die Schalker intern mit mehr kalkuliert haben. Ich denke auch, dass da jetzt, sag ich mal, von den Transfererlösen ein bisschen was beiseite gelegt wird, um dieses Loch dann wahrscheinlich zu stopfen. Aber ja, du hast schon recht. Also Bernd Schröder hat jetzt insgesamt bei der Sponsoring-Suche nicht die beste Figur gemacht. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum es jetzt am Ende zu viel war oder eben zu wenig sozusagen für Schalke. Mir persönlich kam er immer, sag ich mal, sympathisch rüber. War jetzt jemand, wo ich sagen würde, der ist jetzt auch nicht zwingend in den Vordergrund zu getreten. Auch damals, sag ich mal, als hier die ganze Thematik mit Ruven Schröder war, hat man von ihm jetzt, sag ich mal, so, würde ich sagen, fast gar nichts mitbekommen. Auch so, sag ich mal, zwischen Spieltagen bekommt man von ihm gar nichts mit. Und für die Sponsoring-Sache war jetzt so ein bisschen so sein Ding. Ich glaube auch, dass das, sag ich mal, irgendwo unglücklich gelaufen ist, weil man auf Schalke halt nicht damit gerechnet hat, denke ich jetzt mal, dass mein Auto abspringt. Da gibt es ja auch, sag ich mal, Gerüchte, warum das jetzt möglich war. Möglicherweise vielleicht wegen dem Abstieg, dass es da, sag ich mal, eine Option gab. Dann wurde, glaube ich, mein Auto.de auch verkauft. Dass das, sag ich mal, auch irgendwie ein Sonderrecht hervorgerufen hat. Also ich glaube, man war jetzt nicht zwingend darauf vorbereitet, einen neuen Sponsor zu finden. Und ich glaube, es ist auch schon so, wenn du jetzt einen langfristigen Sponsor suchen möchtest, das bestätigen ja auch manche Experten, dann ist das eigentlich nicht innerhalb von einer Woche getan, sondern damit bereitest du dich, sag ich mal, über einen längeren Zeitraum darauf vor. die Zeit hatte Schalke nicht. Man hatte dann vielleicht mit Hydrogen da einen Sponsor, der gutes Geld gezahlt hat, dass das natürlich, sag ich mal, da so ja, schief gegangen ist, auch an die Öffentlichkeit geraten ist, wirft natürlich, sag ich mal, jetzt kein gutes Licht auf ihn. Und irgendwie, ja, du hast schon recht. Also Veltins, der Veltins-Deal, so geil er jetzt auch für uns ist für ein Jahr, auch mit genau diesem Sponsor, wirkt jetzt irgendwie so ein bisschen von wegen, man will die Fans noch, sag ich mal, zufriedenstellen. Man hat jetzt einen Sponsor gefunden, der bei den Fans, sag ich mal, wo man weiß, die feiern es alle. Aber es war jetzt eher, ja, ich will nicht so eine Wiedergutmachaktion, aber irgendwie so ein bisschen versuchen, sage ich mal, die eigentlichen Fehler zu kaschieren.
Ja. Was ich dann im Nachhinein auch komisch finde, ist echt so ein bisschen auch dieses Vorstellungsvideo, weil man sagte ja auch, man hat sich im Einvernehmlichen darauf geeinigt, die Partnerschaft zu beenden. Da kann mir keiner erzählen, dass dann am Donnerstag da das noch nicht Thema war und sich dann nochmal irgendwie so in den Vordergrund zu spielen, finde ich da ein bisschen komisch.
Na gut, ich denke mal, dass das am Donnerstag noch gar nicht feststand und dass, sag ich mal, dieses einvernehmlich, also ist jetzt von mir auch nur eine These, ne? Ich habe da keine weitere
Information. Quasi ein netter Ausdruck für gefeuert.
Genau, das, sag ich mal, eher aus das Gesicht wahrt. Vielleicht hat es auch irgendwelche finanziellen Gründe, sag ich mal, in der Abrechnung. Man weiß es ja auch nicht, sag ich mal, wird der Vertrag einfach gekündigt? Einigt man sich da, sag ich mal, irgendwie auf eine bestimmte Auszahlung für Schröder? Wer weiß? Das ist ja, sag ich mal, auch gar nicht unser Thema, ist ja alles nur Raterei, aber ich glaube, man sollte sich an dem Einvernehmlich jetzt nicht so aufhängen. Also das kann wirklich alles bedeuten.
Ja. Ja, von außen seine Arbeit zu beurteilen ist relativ schwer, weil du hast gerade schon angesprochen, wir wissen eigentlich nur von der Sponsoring-Suche, ne? Das ist wirklich das, wo er auch nach außen hin Ergebnisse vermitteln konnte. Und nur daran können wir ihn von außen auch messen. Ja, das lief jetzt eher unglücklich, muss man sagen. Ja, der Veltins-Deal, also geil es auch ist, Veltins da drauf zu stehen zu haben, ist auch wieder nur ein Jahr.
Ich muss sagen, was mich interessieren würde, darüber hat man jetzt ja gar nichts gehört, deswegen denke ich mal, ist auch nicht der Fall. Witzig wäre ja, wenn man jetzt Veltins noch über eine Agentur, sage ich mal, drangekommen wäre und dann noch 10% zahlen müsste. Ich denke mal, so wird es wahrscheinlich nie sein. Das glaube ich auch nicht. Aber das wäre ja, sage ich mal, noch, das würde, glaube ich, die Situation um die Sponsoring-Suche noch irgendwie am besten beschreiben.
Ja, ja. Aber na, jetzt ist er weg. Es hatte sich ein bisschen angedeutet, weil die Gerüchte ein bisschen, na, die kursieren schon etwas länger, dass man da nicht ganz so zufrieden mit seiner Arbeit ist. Man hatte sich, glaube ich, mehr Innovation erhofft und nicht, es war denen dann doch ein bisschen zu innovationslos, ein bisschen zu still, ein bisschen, man hat einfach mehr erwartet. Und ja, jetzt sucht man wohl jemanden mit Schalke-Bezug. Würde mir jetzt auf den ersten Blick keiner einfallen. Also ich bin gespannt, wer es wird. Also Leute wie Benedikt Höwedes ist da zum Vorstandsvorsitzenden, das wird nicht passieren. Also da ist ja noch wesentlich zu unerfahren für. Deswegen, ich bin gespannt, wer da am Ende sitzen wird.
Ja, ich schließe mich dir da an. Also ich kann dazu jetzt auch nichts Sinnvolles zu beitragen. Und ich glaube, das wird jetzt auch, sag ich mal, nicht kurzfristig entschieden, sondern das könnte sich, denke ich, auch noch ein bisschen ziehen. Und ich glaube, da sollte man sich auch die Zeit nehmen. Das Sponsoring-Deal ist eingetütet. Bloß keine hektische Entscheidung treffen und diesmal dann vielleicht die richtige Entscheidung treffen. Ne?
Ja, und es hat ja dann noch ganz kurz das Gerücht gegeben, dass Axel Hefer sich dann selber da hinsetzen würde. Dann hätte ich gesagt, ey, wir hätten aber wirklich mal einen ordentlichen Chaos-Club wieder. Aber Gott sei Dank ist es nicht so. Hätte ich ihn auch falsch eingeschätzt dann, wenn das wirklich so gewesen wäre. Also Gott sei Dank war das dann relativ schnell ad acta gelegt, dieses Thema. Und nur bleibt dann eine Riesenente wohl.
Ja, das wäre amüsant.
Das wäre wirklich dann wieder, also ja. Machtkämpfe des...
Hätte.
Ne, das wären Machtkämpfe gewesen und das hätte ich ja wirklich, da hätte mich schon wieder ein bisschen rausgerissen, weil ich habe gerade so viel Spaß wie lange nicht mehr an Schalke durch die Mannschaft auch in der letzten Saison und ich bin der Meinung, dass wir die Saison daran anknüpfen können und das hätte echt mir wieder ein bisschen ja, ein Downer verpasst, muss man schon sagen, aber Gott sei Dank ist das nicht so.
Ja, Jetzt gibt's ja noch, sag ich mal, zwei Gerüchte. Ich weiß gar nicht, ich glaube, fix ist noch nichts, aber es heißt ja zumindest, dass Alien und Flick uns noch, ja, auch kurzfristig verlassen könnten. Ja, bei Flick wird es dann wahrscheinlich auf einen Verkauf hinauslaufen. Ich glaube, er hat ja auch nur noch ein Jahr Vertrag. Ich glaube, es kursieren, was sind das? Waren das 400, 500.000 Euro Ablöse, die Nürnberg zahlen soll?
450 plus dann mit Boni und noch Weiterverkaufsbeteiligung. Also.
Ja.
450 fix, dann noch Boni und dann noch, weiß nicht, 10% vom nächsten Verkauf oder so.
Ja, ja. Bei allen, glaube ich, wäre es, glaube ich, dann eine
Laie mit Kaufoption.
Genau, zu Trabzonspor.
Genau.
Ich weiß nicht, können wir da auch ganz kurz halten? Was hältst du von beiden Sachen?
Es ist in Ordnung. Es ist schade, weil es beide irgendwie Leute sind mit Stahlgeruch. Ne? Flick dann über die U23, Kindheit Schalke-Fan. Aydin aus der Jugend. Aber sie haben sich jetzt beide über einen Zeitraum von 3 bis 2 Jahren nie in die erste Elf spielen können. Und dann macht es auch für beide Spieler einfach auch vielleicht mal Sinn, den anderen Weg zu gehen. Flick hat in Nürnberg Stamm gespielt, wäre bei uns ganz klar hinter Schallenberg. Macht für ihn Sinn. Aydin hat Matriciani und Brunner vor sich. Da haben wir noch Tower, der da spielen könnte. Du hast die Rechtsverteidigungsposition, wo du vielleicht sogar noch, wenn da dann doch mal Not ist, hast du noch Van der Sloot in der zweiten und Bulut in der A-Jugend, die auch schon mal in der ersten Mannschaft im Gespräch waren. Nur die 6 finde ich ein bisschen, wenn da Schallenberg ausfällt. Towers Zukunft ist ja auch noch nicht ganz so klar. Da könnte es vielleicht, dann wird es ein bisschen enger.
Wobei da verstehe ich die Gerüchte ehrlicherweise nicht. Also ich glaube nicht, dass bei Tower da noch irgendwie Bewegung reinkommt. Aber klar, du hast schon recht, man muss aufpassen. Also ich finde auch gut, dass man diesen Spielern die Möglichkeit einräumt, woanders ja mehr Spielzeit zu bekommen. Aber du kannst natürlich jetzt auch nicht alle Kaderspieler, die jetzt nicht die größte Chance auf die Startelf haben, alle loswerden, weil ansonsten ist die Tiefe des Kaders einfach nicht gegeben. Genau. Ne? Also,
und in der 6 hast du jetzt, ich habe mal geguckt, in der zweiten und in der Jugend, da sind jetzt noch nicht so die Spieler, die wirklich, glaube ich, bereit wären oder die schon so weit sind, dass sie mal in der ersten Mannschaft dann einspringen könnten. Deswegen muss man da vielleicht dann aufpassen, dass man sich da nicht wieder ein neues Loch gestopft hat, beziehungsweise ein neues Loch sich aufgebaut hat, was man wieder stopfen muss. Also bin ich gespannt, ob man da jetzt nochmal Bedarf sieht.
Ja, also ich glaube jetzt in Sachen Zugänge wird auch noch was passieren, aber ich glaube, das kann sich halt eben auch noch ziehen. So, sondern ich glaube jetzt, sag ich mal, beginnt so ein bisschen.
Ist ja auch so, ne, wenn es ist der Backup. Vom Backup vielleicht ist jetzt auch nicht so der größte Handlungsbedarf, also der ist jetzt auch nicht akut. Ne? Da muss jetzt nicht ganz dringend was passieren und das Transferfenster geht ja noch genau einen Monat, glaube ich. Kann man sich dann auch die Zeit nehmen und gucken, dass man vielleicht günstig ein vielversprechendes Talent oder so schießt, was sich hinten anstellen würde, hinter Schallenberg, der natürlich gesetzt ist.
Ja, und so oder so wird ja auch nochmal, sobald jetzt auch, sag ich mal, in den ganzen ersten Ligen die Saison beginnt oder, sag ich mal, die Vorbereitung sich da dem Ende neigt, wird der eine oder andere sicherlich nochmal auch merken, dass er einfach zu wenig Spielzeit bekommt im Oberhaus. Und auch da, denke ich mal, können sich dann noch Laie oder auch auch einen Kauf, sage ich mal, noch anbieten.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob er hat zum Beispiel, glaube ich, auch nur noch ein Jahr Vertrag, wenn ich...
Genau, ja, er hat nur noch ein Jahr Vertrag, von daher, man hätte ihn so gar nicht ausleihen können. Von daher denke ich, ist das jetzt bei ihm auch mit dem Verkauf die beste Lösung. Ja. Vor allem, wenn er es nicht verlängern möchte. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute. Ansonsten.
Genau, und so ist wenig passiert. Ich habe gelesen, dass wohl bei Skarke langsam Bewegung reinkommen könnte.
Das zieht sich auch schon ziemlich lange.
Genau, zieht sich, aber kennen wir ja mit ihm schon aus der Winterpause. Bin ich gespannt, ob da was passiert, aber da brauchen wir jetzt auch noch nicht mehr drauf eingehen.
Ich habe hier übrigens noch mal einen kleinen Wert, weil ich den jetzt hier gerade gesehen habe, von der zweiten Bundesliga, Expected Goals zugelassen. Schalke nach dem Spieltag auf A1 mit 5,6 Expected Goals. Mhm. Auf Platz 2 ist Paderborn mit 2,4. Also ja, Thema Defensive, das muss auf jeden Fall besser werden, weil wir wissen ja, mit einer Defensive nur so holt sich die Meisterschaft oder den Aufstieg, ne?
Ja.
Auf lange Sicht.
Ja.
Vielleicht noch mal kurz, bevor wir zum Lautern-Spiel kommen. Du hast ja gerade schon ein bisschen angekündigt mit dem Tippspiel. Haben wir beide, würde ich sagen, ganz gut abgeschlossen. Was waren da, sag ich mal, bei den Bonustipps? Was waren da deine Tipps?
Ja, ich öffne die kurz.
Ich meine, wir können es ja einmal schnell abarbeiten. Also bei mir waren es jetzt beim Aufstieg Schalke-Hamburg-Pauli.
Schalke-Hamburg-Pauli. Ich habe Schalke-Hamburg-Karlsruhe. Ich habe mich dann für den Risikotipp entschieden.
Ja, okay. Ja, okay. Keiner von uns beiden Hertha. Ich bin gespannt. Also
Hertha ist einfach zu sehr Wundertüte, als dass ich sagen würde, ich kann sie jetzt. Ne, dann ist natürlich widersprüchlich, indem ich sage Karlsruhe, aber ich weiß nicht, ich sehe Hertha auch. Also Karlsruhe weiß ich, dass sie auf jeden Fall in den Top 8, 7, 6, 5, dass sie da mitspielen werden, bin ich mir sicher. Und bei Hertha ist alles drin. Also er ist von Platz, ich glaube nicht, dass sie absteigen werden, aber da ist von Platz 12 bis 1 gefühlt alles drin. Deswegen
ja,
habe ich sie jetzt nicht genommen.
Das stimmt. Wen hast du auf den Abstiegsrängen
getippt? Da habe ich es relativ risikolos gemacht und habe alle drei Aufsteiger genommen. Also Osnabrück, ja, okay. Wien, Wiesbaden und Elversberg. Statt Elversberg habe ich
Braunschweig.
Braunschweig oder so. Ja, bin ich mir auch gar nicht sicher, aber ich glaube, ich habe mich kurzfristig umentschieden noch auf Osnabrück, Elversberg und Wiesbaden. Kann ich aber nicht ganz meine Hand fürs Feuer legen, aber ich glaube schon.
Ja, und dann haben wir noch den Herbstmeister und die Mannschaft im Torschützenkönig. Wen hast du da getippt?
Herbstmeister habe ich dann mal aus Schalke. Da habe ich dann mal die Schalke-Brille aufgesetzt und auf Schalke 04 gesagt.
Ah, da habe ich Hamburg. Ja. Und beim Torschützenkönig habe ich dann Schalke.
Ja, und ich habe Hamburg. Aus folgendem Grund habe ich gesagt, Glatzel ist ja klar dann, aber weil wir Polter auf der Bank haben. Und Terodde, du hast ja schon gesehen, Polter wird in der 70. Minute in 80% der Spielen eingewechselt und Terodde kann sich nicht erlauben, 3-4 Spiele mal nicht zu treffen, weil dann kommt rotiert Polter rein. Und bei Glatzel habe ich mir gedacht, selbst wenn der mal 2-3 Spiele nicht trifft, da ist kein Stürmer auf der Bank, der ihn irgendwie verdrängen wird. Deswegen ist, wenn der sich nicht verletzt, wird jedes Spiel spielen. Aber natürlich, Terodde traue ich das auch voll zu.
Finde ich auf jeden Fall eine schlüssige Argumentation. Ich habe mich am Ende für Terodde entschieden, natürlich zum einen wegen der Schalke-Brille und zum anderen, ich habe geguckt, Glatze, glaube ich, letzte Saison, glaube ich, was waren es, 19 Tore, davor 22. Da dachte ich mir, die 20 Tore wird Terodde auch knacken. Sollte Glatze jetzt auf 25 plus gehen, dann das traue ich Terodde vielleicht nicht mehr zwingend zu. Aber die 20 plus traue ich einem fitten Terodde auch zu. Von daher bin ich dann für Terodde gegangen.
Ist ja auch schön. Würde ich natürlich auch unterschreiben.
So, kommen wir jetzt zum Schluss, wie gesagt, noch einmal zum Lautern-Spiel. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das Spiel logischerweise jetzt von Lautern auch gar nicht gesehen.
Ich in der Konferenz. Also ich habe mir die Konferenz angeguckt.
Okay.
Aber wie gesagt, Konferenz, da sind auch zwei andere Spiele. Also man kann natürlich kein Spiel analysieren. Man sieht die Tore.
Ja, ja. Aber wie gesagt, ich halte Lautern für ein schweres Heimspiel, für mich eine Mannschaft. Manche, habe ich so gesehen, haben die auch irgendwie als Aufstiegsfavoriten gesehen.
Gesichertes Mittelfeld. Also
genau. Aber sicherlich eine Mannschaft, die heiß ist, die auf gewissen Positionen auch Erfahrung mitbringt, die gallig ist.
Aber vielleicht auch ganz gut, dass sie ihr Heimspiel im ersten Spiel nicht gewonnen haben. Also die kommen jetzt nicht sofort mit der heißen, breiten Brust und Schaum vom Mund zu uns. Der Druck für uns ist natürlich gewachsen, muss man sagen. Du sagst jetzt, weil wir unser Spiel auch verloren haben. Aber ich glaube, bei uns ist es auch so eine erstes Heimspiel. Ich glaube, da hat jeder von der Startaufstellung wird da voll motiviert und sein und absolut Bock haben und ne, der Druck ist natürlich größer, weil du jetzt gewinnen muss, fast schon, weil du willst ja ankommen in der Liga, ne? Du willst jetzt nicht mit, weiß nicht, 6 Punkten Rückstand starten oder und, ne, und wenig Selbstvertrauen, sondern du musst jetzt auch in diesen Flow kommen, ne, weil Ziel Aufstieg, klar kommuniziert, ne? Jetzt gibt's nicht mehr mit Antasten und so. Du musst jetzt reinkommen. Heißt auch für mich, du musst dieses Spiel ja fast gewinnen. Trotzdem, ich traue uns das zu. Also keine Frage. Also ich bin optimistisch. Ich glaube an die Mannschaft. Ich finde die Qualität des Kaders immer noch gut. Defensiv muss da natürlich eine Steigerung her, gar keine Frage. Aber ich bin optimistisch.
Spiegelt sich das auch in deinem Tipp wieder?
Ja, natürlich.
Okay. Willst du diesmal vorlegen?
Habe ich letztes Mal nicht gemacht. Doch.
Stimmt, du hast vorgelegt, ne? Dann kann ich auch vorlegen. Aber da muss natürlich klar sein, ich glaube, wir tippen nicht gleich, oder?
Okay.
Wobei ich meine, du kannst ja machen, was du möchtest.
Ich habe auch meinen Tipp auch noch gar nicht im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Ich mach's wieder aus der freien Schnauze. Ich weiß nicht, ob du schon dir Gedanken gemacht hast.
Ich hatte eine Tendenz und ich würde es auch dabei bleiben und gehe auf 2-1 schalten. 2-1. Also ich glaube, dass wir gewinnen werden. Ich glaube aber auch, dass wir ein Tor kassieren werden und dass auch kein klares Spiel wird. Also ein 2-1, damit kann ich sehr gut leben und würde mir den Samstagabend sehr versüßen.
Dann sage ich 3-1.
Okay. Susan, der umgedrehte Tipp wie gegen Hamburg.
Ja, also tatsächlich. Also ich habe geschwankt zwischen 2-0 und 3-1.
Aber du vertraust der Defensive auch nicht
genau,
so sehr.
Genau. Also das hat jetzt noch nicht so Mut gemacht gegen Twente und gegen Hamburg. Deswegen 3-1. Ich bin aber trotzdem optimistisch, dass wir gewinnen. Und habe wahnsinnig Bock. Es wird ein Hexenkessel, also von beiden Fanlagern aus. Ne? Lautern ist ja auch bekannt dafür, dass da ordentlich Stimmung gemacht wird. Also da freue ich mich richtig drauf. Also erstes Heimspiel der neuen Saison, da wird die Felddienstarena wird brennen, die Donnerhalle wird beben. Ich habe richtig, richtig Bock.
Ja. Vielleicht ja, ne, Felddienst, vielleicht wenn sie sich mal als Sponsor ganz groß ankündigen wollen auf dem Trikot, sag ich mal, so eine kleine Sonderaktion, Freibier das ganze Spiel, wäre doch auch mal ein Vorschlag, ne?
Ja, würde ich natürlich annehmen, den Vorschlag. Ob das jetzt passiert,
nein, da glaube ich auch nicht. Wir können sehr zufrieden sein, dass sie sich irgendwo erbarmt haben, kann man sagen.
Ja.
Von daher, ja, ich habe auch richtig Bock und ich freue mich auch schon, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. Freut mich das auch, dass wir beide Karten haben. Dann werde ich diesmal auch mehr zum Spiel sagen können. Heute war ich ja so ein bisschen eher in der
Frage. Dann wirst du wieder mehr sagen können als ich, ja. Dann sind wir wieder die übliche Rollenverteilung, die wir dann haben.
Ja. Wobei es mir heute auch gefallen hat, bei ihr Fragen zu stellen.
Ja, hat mich auch gefühlt wie in einem Interview.
Konnte ich gut mitleben. Ich hoffe, es war auch für euch dann einigermaßen schön zu hören. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe dir auch, Moritz. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Hoffentlich dann mit dem ersten 3er im Gepäck.
Ja, genau. Das von daher Glück auf.
Glück auf.